Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Eine Entscheidung ist gefallen, eine Vorentscheidung ist vielleicht gefallen und es war vielleicht das beste Rennen der MotoGP-Saison. Wir müssen drüber reden, über das Rennwochenende von Phillip Island in Australien, denn im Vorgespräch hat Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com zu mir schon gesagt, Mensch Andreas, du hast hier ein absolut geiles Rennen verpasst. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle MotoGP-Fans, die ein tolles Rennen am Sonntag gesehen haben.
Du hast es in der Vorschau gesagt, es ist eine der tollsten Strecken des Rennzirkus dort in Phillip Island. Jetzt hast du noch sagen können, eins der besten Rennen, das muss ja ein Traumwochenende gewesen sein.
Ja, definitiv. Also der Sonntag hat alle Erwartungen übertroffen. Ja, also die Rennstrecke, das haben wir schon Freitag gesagt, ist einfach eine der schönsten und coolsten, geilsten Rennstrecken der Erde. Eine richtige Oldschool-Rennstrecke, wo es schnelle Kurven gibt, ja, wo mutige Fahrer sich durchsetzen können, wo es jetzt nicht diese asphaltierten Auslaufzonen gibt, die du auf diesen modernen Formel-1-Rennstrecken hast. Es geht hoch, es geht runter. Also richtig eine geile Rennstrecke und die Jungs haben ein absolut gewaltiges Rennen gezeigt mit einer großen Spitzengruppe, mit unzähligen Überholmanövern, Feindberührungen, ja, es wurde hart gefightet und es ist ein enges Ergebnis dann am Ende doch gewesen, ja, weil das Feld, die Spitze sehr beisammen war und das war einfach die beste Werbung für den Sport, den man sich noch vorstellen kann, finde ich.
Die ersten sieben am Ende in diesem Rennen innerhalb von 5,5 Sekunden. Jack Miller ist auf Platz 7 eingefahren. Was hat das Rennen so besonders gemacht am Ende? Warum war dieses Rennen so ausgeglichen? Wir reden häufig über die Moto 3, dass dort die Rennen sehr ausgeglichen verlaufen sind oder verlaufen. Was hat dieses Rennen so, ja, so spektakulär gemacht?
Ja, du hast die Moto 3 angesprochen und das Rennen hat tatsächlich an ein Moto 3 Rennen erinnert. Die Fahrer haben sich da gegenseitig überholt und ausgebremst. Und das hat natürlich mit der Streckencharakteristik zu tun, ja, weil es einfach ein so extrem flüssig zu fahrender Kurs ist und es hier eigentlich schwierig ist, sich richtig abzusetzen. Ja, das war ein Faktor. Der zweite Faktor war, dass das Rennen von den Rundenzeiten her relativ langsam war. Also wir sind da teilweise eineinhalb bis Anfangsphase auch bis zu 2 Sekunden langsamer gefahren als im Vorjahr. Das hat eventuell auch damit zu tun gehabt, dass es dann doch immer wieder im Laufe des Wochenendes geregnet hat, auch nach das Moto3-Rennen wurde abgebrochen durch einen kurzen Regenschauer. Also hat vielleicht die Strecke nicht zu den optimalsten Grip geboten. Die Topfahrer haben nachher auch gerätselt, waren sie nicht ganz sicher. Sie haben mal gesagt, das Rennen war insgesamt etwas langsamer. Und wenn du jetzt ein langsameres Rennen insgesamt hast, dann kann sich auch keiner absetzen. Es bleiben alle beisammen. Und damit hast du halt eine Riesengruppe und es wird halt gefeitet wie verrückt, ja. Mhm.
Marc Marquez hat das Rennen gewonnen vor Valentino Rossi und Maverick Vinales. Es hätte noch, ja, Andrea Dovizioso mit eingreifen können in dieses WM-Rennen. Der war Zweiter oder ist nach wie vor Zweiter in der Gesamtwertung, aber hat nur 3 Punkte an diesem Wochenende geholt. Marc Marquez hat den Sieg geholt. Ist das die Vorentscheidung gewesen im Kampf um den WM-Titel? Er hat jetzt 33 Punkte Vorsprung.
Ich glaube schon, dass es eine Vorentscheidung war. Weil selbst wenn jetzt Marquez am kommenden Wochenende in Malaysia ausfallen sollte, dann müsste der Dovizioso natürlich auch das Rennen gewinnen, um wieder halbwegs heranzukommen, um dann noch eine Chance in Valencia zu haben. Aber dass beides passiert, kann natürlich passieren, aber muss nicht passieren. Und selbst dann wäre Dovizioso auch noch relativ weit hinten. Also da könnte Marquez auch noch mit einem Top-5-Ergebnis in den Sack zumachen. Also es sieht schon sehr, sehr nach Vorentscheidung aus und Ducati hat auf dieser Strecke einfach keine Leistung gebracht. Sie haben extrem Untersteuerungsprobleme, Turning-Probleme in den langgezogenen schnellen Kurven gehabt. Es ist eine Achillesferse, die Ducati-Motorräder schon seit vielen Jahren plagt. Es ist zwar immer ein bisschen besser geworden, aber die prinzipielle Einschränkung hat das Motorrad immer noch und das wurde auf dieser Strecke einfach absolut aufgezeigt und ersichtlich und hat natürlich jetzt den WM-Traum, sagen wir mal, so ziemlich platzen lassen.
Mhm. Marc Marquez hat dieses Rennen gewonnen. Wie hat er es gewonnen am Ende?
Er ist zurzeit der beste Fahrer. Ja. Also es sind da keine Nasenbohrer vorne, aber er hat die Übersicht gehabt, er hat sich da jetzt nicht fertig machen lassen von anderen Fahrern in den Duellen. Er hat in der Schlussphase in den letzten 3, 4 Runden richtig den Hammer ausgepackt, ist dann vorne weggefahren. Die Sekunde, die ihm dann gereicht hat, dass ihn dann wieder keiner attackieren kann. Während zum Beispiel Vinales dann wieder mit von anderen Gegnern abgedrängt wurde, blockiert wurde, zurückgefallen ist, teilweise an die sechste, siebte Stelle und dann sich wieder mühsam vorkämpfen musste. Und da hat Marquez einfach die absolut perfekte Renntaktik, Renninstinkt an den Tag gelegt und seine Klasse einmal mehr ausgespielt.
Ja, Marc Marquez hat dieses Rennen gewonnen, 1,8 Sekunden dann vor Valentino Rossi. Um Valentino Rossi war es in den letzten Wochen etwas still geworden. Er hatte eben in der Freizeit einen Unfall gehabt, hatte dort sich das Bein gebrochen, war dann aber sehr schnell aufs Motorrad wieder zurückgekehrt und ist hier auf Platz 2 eingefahren. Kann man das als Sensation bezeichnen, wenn man die Umstände bedenkt, dass das Bein ja noch nicht immer zu 100% verheilt ist?
Also das spricht schon einen guten Punkt an. Er hat hier im Rennen gefightet wie vor 20 Jahren. Ja. Also du würdest nie glauben, dass dieser Mann jetzt schon dieses Alter erreicht hat. Und er hat hier gefightet, als wenn wie ein Johann Zarco der Rookie in dieser Klasse ist. Also richtig vorne voll mit reingehalten. Wenn du dir nachher im Parc Fermé sein Gesicht angeschaut hast, der hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Der war glücklich, dem hat das Spaß gemacht. Und genau deswegen fährt er noch Motorradrennen, deswegen tut er das. Er braucht kein Geld mehr verdienen und nichts. Ja. Er hat aller Welt bewiesen, was er kann, ja, in seiner großartigen Karriere. Aber genau noch immer mit diesen jungen Leuten auf diesem Niveau Rad an Rad zu kämpfen. Und im Prinzip hat ihn jetzt nur der Marc Marquez geschlagen. Ja. Das ist schon eine gigantische Leistung. Das ist schon super, super beeindruckend. Ja. Also da sieht man, wie viel Freude ihm das alles noch macht, ja, und seine Leistung, da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen.
Er hat auch noch nicht gesagt, dass er aufhören wird, oder? Nächstes Jahr fährt er weiter?
Also er hat ja noch einen Vertrag nächstes Jahr für 2018. Dann läuft eigentlich bei allen Spitzenfahrern die Verträge aus. Und er hat ein paar Mal durchklingen lassen, er möchte sich das nächstes Jahr im Frühling überlegen, wie dann die Situation ist. Das hängt sicher auch damit zusammen, wie er in die Saison reinkommt, wie er sich fühlt. Dann wird er eine Entscheidung treffen, ja. Also es würde mich nicht verwundern, wenn er sagt, komm, machen wir noch einen Zwei-Jahres-Vertrag, ja.
Ja, also ich meine, Alter schützt vor Leistung nicht und er ist auf Platz 4 in der Jahreswertung im Moment. Von daher, es ist ja nicht so, dass man ihm in irgendeiner Weise ein Zubrot gibt, sondern er kann ja wirklich kompetitiv mithalten. Das ist ja fantastisch, wie er fährt dieses Jahr wieder.
Ja, definitiv. Also er bringt die Leistung. Es ist jetzt nicht so, dass du ihm einen Rentenvertrag gibst, um vielleicht irgendwelche Sponsoren glücklich zu machen und er fährt irgendwo einfach nur mit.
Ja.
Er kämpft hier ganz vorne mit den ganz jungen, super tollen, neuen Generationen einfach mit, ja, und zeigt denen, dass es immer noch kann. Und das ist einfach Sportgeschichte, die wir hier sehen von einer lebenden Legende.
Oh ja. Also Valentino Rossi auf Platz 2, Maverick Vinales, der sich schon vor ein paar Wochen aus dem WM-Geschehen so ein bisschen verabschiedet hatte, ist auf Platz 3, hat 17 Punkte jetzt noch Rückstand in der Gesamtwertung hinter Andrea Dovizioso. Er wird nicht mehr eingreifen können, weil es sind nur noch 50 Punkte zu vergeben und Marc Marquez hat 50 Punkte Vorsprung. Aber ihr habt auf motorsporttotal.com schon geschrieben, dass es um Maverick Vinales eventuell Wechselgerüchte geben soll. Was steckt dahinter?
Ja, er wurde in Australien gefragt, wie er die Situation momentan so sieht, weil er ist zu Yamaha gekommen mit der Erwartung, Weltmeister zu werden in diesem Jahr oder zumindest bis zum Ende, um den WM-Titel mitkämpfen zu können. Und nachdem sein Jahr halt so extrem gut begonnen hat, wo er Rennen gewonnen hat, wo wir alle geglaubt haben, okay, er wird jetzt über die Saison alle in Grund und Boden fahren und vielleicht jetzt schon im Herbst, ja, als Weltmeister feststehen. Die Saison hat sich halt anders entwickelt und du hast schon gemerkt in den vergangenen Jahren, Entschuldigung, in den vergangenen Wochen, dass er ziemlich ernüchtert war, ja, teilweise auch frustriert war, auch im Gespräch mit den Journalisten, teilweise auch, wenn du dir seine Körpersprache nach einem Training rein anschaust, wenn es nicht läuft, er kommt rein, hängende Schultern, er deutet seinen Teammanager und so auf die Art, ich kann nichts machen, ich kann nichts mehr machen. Ich glaube nicht, dass er wechseln wird. Ja. Also er wird die nächsten Jahre bei Yamaha bleiben. Nur natürlich, er hat sich mehr erwartet und bleibt eben auch abzuwarten, wie sich Yamaha generell im nächsten Jahr präsentieren wird. Das Rennen hat jetzt hier ein bisschen vielleicht die Traktionsprobleme und so ein bisschen kaschiert, die sie hatten, weil die Streckencharakteristik doch ein bisschen da im Einzelnen entgegenkommt. Es ist auch eine Parallelstrecke für Rossi und Vinales, kommt ihren fast entgegen. In Sebring könnte schon wieder anders ausschauen. Also da könnte Yamaha vielleicht wieder größere Probleme haben. Und sie müssen halt wirklich arbeiten über den Winter und es werden im nächsten Jahr im Frühling die Weichen gestellt für die Saison 2019 und 20. Also da muss eigentlich jeder dann Performance zeigen und je nachdem, wie es dann aussieht, werden Entscheidungen getroffen. Ja, wenn Rossi keine Chance sieht, Rennen gewinnen zu können, aus technischer Sicht, dann wird er sich vielleicht überlegen, okay, dann hänge ich meinen Helm an den Nagel. Wenn er die ersten Rennen gewinnen kann und Sieg feiern kann, macht er vielleicht weiter. Und ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch bei der Motivation von Vinales. Aber ich glaube schon, dass er die nächsten Jahre noch bei Yamaha bleiben wird insgesamt.
Wir werden es sehen und wir werden es natürlich dann auch in der Offseason hier verfolgen auf meinsportradio.de. Ihr habt eine tolle Kolumne jede Woche beziehungsweise nach jedem Rennen, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Diesen Titel habt ihr in diesem Wochenende oder nach diesem Wochenende habt ihr den Dani Pedrosa gegeben. Dani Pedrosa ist ein Phänomen. Ein Sieg bei einem Rennen folgt ganz häufig dann auch wieder ein Salto Nulle beziehungsweise ein Ergebnis, wo er nur 4 Punkte holt. Warum ist Dani Pedrosa so inkonstant?
Ja, viel hat hier sicher auch mit seiner Körperstruktur, mit seinem geringen Körpergewicht zu tun, im Vergleich jetzt zu Marquez, der jetzt ein bisschen größer ist und auch etwas kräftiger, muskulöser auch gebaut ist. Bei kühlen Temperaturen oder auch Regen hat er immer wieder Probleme jetzt in den vergangenen Rennen gehabt, auch die Reifen in das richtige Arbeitsfenster zu bekommen. Es war hin und auf und ab, ja, und teilweise äußere Witterungseinflüsse, ja, die er eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Ja, wenn da jetzt auf einmal die Sonne wieder scheint oder die Streckentemperatur 5-6 Grad steigt, ja, dann ist er im Temperaturfenster und er ist super schnell. Ja. Im Team haben sie wirklich viel, viel gearbeitet und an Sachen getüftelt. Es ist für ihn eine schwierige Situation, vor allem bei manchen Sachen, da kann er halt nicht wirklich was dafür. Ja, und ja, es ist wirklich eine unglückliche Situation. Was wir in der Kolumne geschrieben haben, ist, wenn du jetzt die gesamte Situation anschaust, er hat viele Podestplätze in diesem Jahr rausgefahren, das war wirklich sehr, sehr gut. Er hat auch seine bestimmten Tage, wo er super schnell ist, wo ihn fast keiner schlagen kann und wo er auch, wie gesagt, jedes Jahr mindestens ein Rennen gewinnt. Aber insgesamt fährt er jetzt seit 2006 für Honda. Und ist nie Weltmeister geworden in dieser Zeit. Ja. Und mit Marquez haben sie jetzt immer einen Topfahrer. Und hier ist natürlich dann irgendwann auch mal die Frage, wie geht's weiter? Weil, ich meine, überspitzt gesagt, ja, würde ich mal sagen, Pedrosa könnte noch 100 Jahre für Repsol Honda fahren und er wird auch in jedem Jahr mindestens ein Rennen gewinnen. Aber Weltmeister wird er nicht werden.
Ja. Also Dani Pedrosa, eine sehr bemerkenswerte Geschichte, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen eine traurige Geschichte. Aber er ist hier dann im Rennen in Phillip Island oder auf Phillip Island nur auf Platz 12 eingefahren und hat ja so ein bisschen seinen inkonstanten Ergebnissen ein inkonstantes Ergebnis dazu geführt. In der Gesamtwertung führt Marc Marquez vor Andrea Dovizioso. Es sind jetzt 33 Punkte Vorsprung. Es sind nur noch 2 Rennen zu fahren. Es müsste schon einiges passieren, dass Marquez nicht am Ende des Jahres als Weltmeister gekürt wird. Was ist auf den letzten beiden Rennen oder in den letzten beiden Rennen für Dovizioso noch drin?
Also im Prinzip glaube ich, dass er sich jetzt nicht so viele Gedanken machen soll über Phillip Island, weil es war eigentlich keine große Überraschung. Das hat er zumindest nachher gesagt, dass sie sich schwer tun. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass das ganze Feld relativ eng beisammen war in der Spitzengruppe. Und wenn du dann eben einen schlechten Tag hast und das Motorrad und alles nicht ganz passt, dann bist du halt nicht mehr Fünfter, Sechster und nimmst immer noch Schadensbegrenzung, Punkte weg, sondern bist dann eben weiter hinten und dann außerhalb der Top Ten. Und so schnell kann es momentan in der MotoGP gehen. Also du kannst dir halt relativ wenig Fehler erlauben. Jetzt kommt natürlich Sepang. Da hat Dovizioso im vergangenen Jahr gewonnen, wo das Wetter auch gemischt war. Ducati wird dort sicher gut gehen. Du hast dort 2 lange Geraden, eben die Gegengerade und dann noch Hanadelkurven, zum Beispiel die letzte, wo du auch überholen kannst. Also da wird Ducati sicher stärker sein als in Australien. Und ich traue ihm da auch zu, dass er wieder ums Podium fährt, vielleicht sogar mit Marquez um den Sieg kämpfen kann. Und er muss einfach attackieren und schauen, was geht. Ja, also die WM liegt jetzt nicht mehr in seiner Hand. Und wenn er jetzt einfach cool und relaxed hier an das Rennen herangeht, wird er sicher ein gutes Ergebnis rausfahren können. Und danach ja, wird man sehen, ob Marquez Nerven zeigt oder eben auch die Punkte holt und den Sack schon in Malaysia zumacht.
Das Rennen in der Moto2-Klasse hat Miguel Oliveira gewonnen am Sonntag. Es ist nicht Franco Morbidelli geworden, es ist auch nicht Tom Lüthi geworden. Brad Binder ist auf Platz 2 eingefahren, Franco Morbidelli auf Platz 3. Kurioser Rennverlauf, war es auch ein kurioses Rennen?
Es war vor allem aus österreichischer Sicht ein tolles Rennen, weil KTM erst in diesem Jahr in die Moto2 eingestiegen ist. Oliveira war jetzt schon ein paar Mal auf dem Podest, hatte auch schon Pole Positions. Und hier war das Rennen absolut grandios durchgezogen. Er hat keine Fehler gemacht. Er hat sich auch durch ein paar Regentropfen gegen Rennende in den letzten 3-4 Runden nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und hier ein Husanritt abgeliefert. Ja. Und Brad Binder hat sich dann gegen Franco Morbidelli durchgesetzt. Brad Binder ist im letzten Jahr Moto3-Weltmeister gewesen, ist jetzt das erste Jahr in der Moto2, hat zu Saisonbeginn Schwierigkeiten mit Verletzungen, musste auch Rennen pausieren. Und ist jetzt eben erst dann ab Sommer, beziehungsweise jetzt Ende Spätsommer, Anfang Herbst so richtig in der Moto2 angekommen. Seine Leistungen und Ergebnisse sind immer besser geworden. Und jetzt ist er natürlich mit dem zweiten Platz angekommen. Und für KTM ist das natürlich ein Wahnsinnserfolg. Wenn du jetzt die Gesamtsituation nimmst, ja, in der Moto3 hat KTM in diesem Jahr nicht so große Erfolge gefeiert. Da waren sie doch klar im Schatten von Honda, die technisch vielleicht nicht das bessere Motorrad haben, aber insgesamt die besseren Fahrer, würde ich mal behaupten. In der Moto2 hat KTM jetzt in diesem Jahr angefangen und jetzt einmal einen Doppelsieg gefeiert. Und in der MotoGP fahren sie jetzt schon regelmäßig in die Top 10. Also insgesamt kann man für KTM sagen, in der Vergangenheit wurden sie immer ein bisschen belächelt, weil sie halt unter Anführungszeichen nur Moto3 gemacht haben. Mhm. Aber jetzt sind sie in den anderen beiden Klassen auch da. Und damit haben sie sich einen riesengroßen Respekt bei den anderen Herstellern erarbeitet, vor allem bei den Japanern, die immer ein bisschen die europäischen Hersteller belächelt haben. Ja, und Ducati hat viel gezeigt und KTM ist da jetzt richtig im Konzert der Großen angekommen, in allen drei Klassen. Das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
Ja. Wie sieht es aus mit Sandro Cortese und Marcel Schrötter? Marcel Schrötter war sowohl im Warm-up als auch im Rennen gestürzt.
Also für den Marcel Schrötter war es ein absoluter Tag zum Vergessen. Im Qualifying hat er noch einen super starken zweiten Startplatz herausgefahren. Das war das beste Qualifying-Ergebnis seiner gesamten Grand Prix-Karriere. Und das gibt natürlich Auftrieb beim Selbstvertrauen. Und normal, wenn du von vorne wegfährst, hast du auch die Chance auf ein gutes Ergebnis. Oder wenn du in der Spitzengruppe gleich mal dabei bist und nicht im großen Pulk des Mittelfeldes bist, wo Marcel und Sandro meistens zu finden sind. Leider hat es im Warm-up am Sonntagvormittag geschüttet und es sind viele Fahrer gestürzt. Es hat auch in Marcel erwischt, er wurde von den Streckenposten auf einer Trage abtransportiert, musste ins Medical Center, hat aber die freie Startfreigabe bekommen. Im Rennen war er am Anfang auch noch vorne dabei, aber zu Beginn der zweiten Runde ist er dann in der zweiten Kurve bei Highsider abgeflogen. Dabei ist auch noch Passini, der nicht mehr ausweichen konnte, auch noch zu Sturz gekommen. Und zwei Stürze in einem Tag, das war natürlich nichts. Ja. Und er hat über Kopfschmerzen geklagt. Sein operiertes Kambein hat auch Schmerzen bereitet und wird auch genug blaue Flecken haben. Also das war wirklich ein Tag zum Vergessen, absolut. Sandro ist Neunter geworden. Er hat sich mehr ausgerechnet. Das ist eine seiner Lieblingsstrecken. Er hat das schon in der Moto3 gewonnen. Und Top-10-Ergebnis ist ein solides Resultat natürlich, aber er hat selber gesagt, dass er damit nicht so wirklich zufrieden war.
Ja, also Marcel Schrötter und Sandro Cortese mit eher unbefriedigenden Leistungen in der Moto2. Die Moto3 hat ihren Weltmeister gekürt am Wochenende. Juan Mir hat das Rennen gewonnen von Phillip Island und hat damit den Weltmeistertitel geholt. Es war schon vorher nur noch eine Frage der Theorie, ob Juan Mir in diesem Rennen beziehungsweise im nächsten Rennen dann Weltmeister wird, aber er hat am Ende jetzt das Rennen gewonnen und ist ja völlig verdient Weltmeister. Er hat inzwischen 70 Punkte Vorsprung, zwei Rennen vor Schluss. Ja, mehr als verdient geht gar nicht, oder?
Ja, absolut. Also mit Juan Mir haben wir in diesem Jahr einen neuen Stern am Motorradrennenfahrerhimmel aufgehen sehen. mit dieser Leistung ist er mehr als verdient Champion. Und jetzt wird es halt wirklich spannend, wie er sich in den nächsten 2 Jahren, sagen wir mal, entwickeln wird. Ja? Also er wird nächstes Jahr für Mark VDS in der Moto2 in den Start gehen, also für das Team, wo der Franco Morbidelli jetzt vor dem Weltmeistertitel steht. Und er hat dort die besten Voraussetzungen vom Material, von den Teammitgliedern, von den Ingenieuren, vom Management, Sponsoren etc. natürlich die beste Betreuung. Und wenn der nächstes Jahr eine super Saison zeigt und vielleicht übernächstes Jahr Moto2-Weltmeister wird, dann kann sein Weg ganz, ganz schnell in die MotoGP führen. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Und ich kann nur allen Fans raten, beobachtet den Jungen, weil der hat richtig großes Talent. Die einzige Schwäche, die er bisher gezeigt hat, war im Regen. Aber ich glaube, darüber haben wir schon auch mal gesprochen, wenn er jetzt beim Mark VDS optimale Betreuung hat, dann werden sie ihm vielleicht ein paar Tests, private Testfahrten irgendwo organisieren können, wo Regen, wo sie die Piste bewässern oder so, damit er dort auch besser wird. Ja. Also das ist ein absoluter Mann für die Zukunft.
Ja, und wir müssen über Livio Loi noch sprechen, oder Loire aus Belgien, der auf Platz 2 gefahren ist. Bestes Ergebnis in dieser Saison?
Ja, bestes Ergebnis. Die Saison von Livio war eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie sie oft dargestellt wird. Er hatte halt das Pech, dass er mit Joan Mir eben einen absoluten Überfahrer als Teamkollegen hatte und damit seine Top-6-Platzierung, die er regelmäßig hatte, etwas untergegangen sind. Er wird auch nächstes Jahr nicht für Leopard Racing fahren. Die haben sich eben anders entschieden und damit er hat halt ein bisschen Pech gehabt, ja, zwar zur richtigen Zeit im richtigen Team zu sein, aber den falschen Teamkollegen zu dieser Zeit zu haben, ja.
Ja, also das war das Rennen, beziehungsweise war das Rennwochenende von Phillip Island. Es geht jetzt sofort weiter nach Malaysia. Was können wir von Malaysia erwarten?
Ja, Malaysia ist jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange im Rennkalender, also bald 20 Jahre. Du hast ein sehr abwechslungsreiches Layout, die 2 langen Geraden haben wir angesprochen. Und du hast auch mittelschnelle und schnelle Kurven drinnen, also es ist technisch und fahrisch, wird da einem alles abverlangt. Dazu kommt die hohe Luftfeuchtigkeit, also du hast auch in der Formel 1 jetzt letztens gesehen, dass es das anstrengendste Rennen für die Fahrer ist, physisch gesehen. Und dazu kommt natürlich auch, dort kann das Wetter sehr wechselhaft sein. Also in Malaysia haben wir schon Tropen, Regenstürme und so weiter gesehen. Dann müssen wir abwarten, wie sich das Wetter entwickelt, ja, wie fast bei jedem MotoGP-Rennen dieses Jahr. Und wir können natürlich in der Moto2 und in der MotoGP vielleicht auch schon die Weltmeister sehen. Mhm. Also das kann schon ein entscheidendes Wochenende werden.
Das werden wir sehen an diesem Wochenende und wir werden es natürlich hier auf meinsportradio.de dann auch wieder besprechen. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Zusammenfassung vom drittletzten Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 Serie auf Phillip Island in Australien. Danke, Gerald.
Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.